Geistliche im Widerstand gegen die NSDAP, ein geheimer Fluchttunnel und die Geschichte von zwei Männern, die ihr Leben für die Spitalbrücke riskiert haben. Und das alles in Eichstätt.
In einem Eichstätt vor unserer Zeit. Ein Podcast der Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts in einem Eichstätt vor unserer Zeit. Alle Hintergründe, Quellen und Folgen unseres Podcasts findet ihr jederzeit auf www.eichstätt-podcast.de. Ja, neben mir sitzt jetzt die Karine Irimia und ich bin der Max Greger und bei uns dreht sich heute alles um die Zeit des Nationalsozialismus in Eichstätt.
Ganz genau, Max. Wir wollen heute über spannende Ereignisse reden, aber vor allem über interessante Personen und deren Erlebnisse. Es ist so viel passiert in dieser Zeit und deshalb bitten wir da auch um Verständnis, dass wir nicht jedes wichtige Ereignis und jede Person von damals erwähnen können heute. Aber wir versuchen natürlich trotzdem ein möglichst umfangreiches Bild zu schaffen. Wir haben dafür mit Experten gesprochen, Zeitzeugenberichte hinzugezogen, um das Ganze möglichst authentisch und wahrheitsgetreu abzubilden. Und ich muss sagen, ich bin jetzt auch schon richtig aufgeregt. Wir haben ein paar Wochen dafür recherchiert und jetzt geht es endlich los. Ja, Max, dann nimm uns doch einfach mal mit.
Ja, also dann kommt mal mit. Wir begeben uns auf eine Reise ins Eichstätt in den 1930er Jahren. Zur Einordnung, Eichstätt hatte damals so ungefähr 8000 Einwohner, relativ wenig Industrie, aber dafür ziemlich viele Katholiken. Es war nämlich damals schon eine Kloster- und Bischofsstadt. Der Katholikenanteil lag bei ca. 92%, das heißt, die meisten Einwohner waren katholisch. Man nannte es auch das Schwarze Eichstätt, weil in den Regionen um Eichstätt herum hatte es der Nationalsozialismus am Anfang deutlich einfacher. Das sieht man zum Beispiel auch ganz gut an den Wahlergebnissen aus dem Jahr 1932. Damals hatte die Bayerische Volkspartei 60% und die NSDAP nur knapp 22%. Das lag deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 40%. Aber auch die sogenannte Machtergreifung 1933 durch Adolf Hitler ging auch an Eichstätt nicht spurenlos vorbei. Ein Jahr später, nämlich bei der Reichstagswahl 1933, hatte die BVP zwar immer noch die absolute Mehrheit, bisschen was verloren, aber die NSDAP hat über 10 Prozentpunkte dazu gewonnen. Vor allem die Nichtwähler konnten sie in Eichstätt dann irgendwie mobilisieren.
Das heißt, der Zuwachs an Wählerstimmen der NSDAP lag nicht daran, dass sie Wähler von anderen Parteien von sich überzeugen konnten, sondern daran, dass sie Bürger, die bisher nicht zur Wahl gegangen sind, dazu bewegen konnten, für sie zu stimmen.
Genau, ja. Was sich natürlich auch dadurch erklären lässt, viele mussten natürlich auch irgendwie dann in die NSDAP eintreten, wenn man mal denkt zum Beispiel an Beamte oder Angestellte im öffentlichen Dienst. Wenn die eine Karriere machen wollten, dann mussten die ja irgendwie zwangsweise dem Staat sozusagen treu sein und mussten deswegen dann natürlich auch in die NSDAP eintreten. Und was man natürlich auch sagen muss, es ging zu der Zeit wirtschaftlich auch einfach bergauf. Es gab weniger Arbeitslosigkeit und so die einfachen Bürger, sage ich jetzt halt mal, waren natürlich dadurch auch leichter zu überzeugen, einfach die NSDAP zu wählen. Ja, wie überall sonst auch in Deutschland, wurde dann auch in Eichstätt die Hakenkreuzfahne gehisst, zum Beispiel auf dem Rathaus. Und dann ging es auch echt Schlag auf Schlag. Politische Gegner durften dann nämlich verhaftet werden. Das betraf zum Beispiel die Stadträte, die damals eben noch von der BVP gestellt wurden. Die kamen dann einfach in Schutzhaft und die Stadträte wurden dann einfach mit NSDAP-Leuten besetzt. Auch der Bürgermeister musste weg. Angeblich war der nämlich einem jüdischen Freund loyal und dann wurde er eben ersetzt durch den NSDAP-Kreisleiter. Damals war das der Dr. Walter Kraus, hat das Amt übernommen. Ja, und auch sonst hat sich die NSDAP in Eichstätt breit gemacht. Ihr kennt bestimmt den Bund Deutscher Mädel oder die Hitlerjugend. Die wurden dann auch in Eichstätt etabliert. Und in Eichstätt gab es auch diesen Eichstätter Anzeiger. Das ist eine Zeitung gewesen. Und die wurde von der NSDAP dann so als Organ missbraucht sozusagen, um Kontrolle über die Gesellschaft zu bekommen und natürlich auch ihre Propaganda auszubreiten. Wir haben hier ein Bild aus der Sammlung von Richard Diener. Die macht das Ganze, finde ich, ganz gut deutlich. Man sieht zwei Hakenkreuzpfannen, die von Häusern nach unten hängen. Vorne in der Mitte hängt auch eine große Flagge mit einem Hakenkreuz drauf. Und davor sieht man die Eichstätter, die ihren Arm nach oben zum Hitlergruß ausstrecken. Also das ist tatsächlich dann ein Zeichen, dass diese anfängliche Resistenz dann anscheinend doch auch in Eichstätt relativ schnell überwunden werden konnte. Es ging sogar so weit, dass einige Eichstätter mit dem Hakenkreuz-Symbol am Hemd in den Gottesdienst in den Dom gegangen sind.
Diese Hakenkreuzzeichen im Dom sind auch schon ein Zeichen dafür gewesen, dass der Nationalsozialismus in Eichstätt immer präsenter wurde, in allen Lebensbereichen. Ich habe darüber vor ein paar Tagen mit dem Zeitzeugen Werner Pfaller gesprochen. Er ist 1939 in Eichstätt geboren, war also auch noch ein Kind damals. Doch auch er hat schon die Propaganda mitbekommen.
Aber ich glaube, ein halbes Jahr oder ein Jahr war im Kindergarten St. Walburg um. Da haben wir eines Tages alle Kinder ein rotes Fähnchen mit Nadelkreuz gekriegt. Und da haben wir umeinander marschiert in dem Hof, dem St. Walburg im Schulhof. Das war eigentlich mein erstes Ding. Im Nachhinein habe ich erst mitgekriegt, ja, das war von der Dritten Reich, ein Fähnchen, das war halt Reklame. Und ja, nebenbei habe ich halt zwei, dreimal mitgekriegt, wenn am Marktplatz irgendeine Kundgebung war.
Auch an einem anderen Punkt im Gespräch wurde der Einfluss der Nationalsozialisten auf die Kinder nochmal deutlich.
Ja, und da sind so Sprüche, Ingolstadt wird bombardiert, München wird ausradiert. Das waren also unter die Kinder so Gedichte vom Krieg und die sind abgewandelt worden. So Sprüche war das, aber das Tiefsinnige, das heißt, das Burg war nicht. Genau.
Ich muss sagen, ich finde es Wahnsinn, wie die Kinder damals tatsächlich dann schon instrumentalisiert und beeinflusst wurden durch den Nationalsozialismus.
Sie sind eigentlich echt unschuldig, wissen gar nicht, was sie da sagen und ja, begreifen auch die Bandbreite nicht und die Auswirkungen, die das vielleicht auch auf andere Menschen hat, wenn sie das hören, wenn sie eventuell auch von solchen Sprüchen betroffen sind.
Ja.
Es ist auch grundsätzlich sehr interessant, was Werner Pfaller damals schon für Sachen erlebt hat. Die können wir uns als später Geborene gar nicht mehr vorstellen, weil wir niemals in dieser Situation waren und uns das auch nie vorstellen mussten. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir mit ihm darüber reden konnten und er uns seine Eindrücke geschildert hat. Ich fand es zum Beispiel auch sehr spannend, dass er solche, ja, eigentlich gefährlichen Situationen oft gar nicht als solche empfunden hat, sondern eher als, jetzt passiert endlich was.
Das war eigentlich normal. Als Kind haben wir da nicht so tief nachgedacht, gell? Da hat man gehört, ja, der Nachbar ist gefallen im Krieg und der. Das war in der Kindheit Alltag. Wenn die Flugzeuge Schwärme drüber geflogen haben und wie Wetter wie heute, das hat so silbrig geglänzt, das war für uns eine Sensation. Es war nicht eine Bedrohung. Wir Kinder haben das bewundert. Und plötzlich kommen so Staniolstreifen runter. Die haben das für die Flugabwehr irgendwie mit Radar oder das zugehört und haben die das abgeschmissen, damit man scheinbar das nicht so orten kann oder was. Ja, wir haben das gesammelt, das war eine tolle Sache, ne? Staniolstreifen, das ja, wir haben nicht einmal ein gescheites Papier gehabt, ne?
Können Sie sich denn noch an die Lebensumstände erinnern? Haben Sie hungern müssen mit der Familie?
Ja, Hunger haben wir immer gehabt, aber das Wichtigste war halt Brot und Kartoffeln. Ja, und da, was im Feld und Flur war, wir haben ja als Buben alles gegessen. Was gewachsen ist und essbar war, haben wir gegessen. Zahnpasta haben wir ja nicht gekannt, ne? Das war für uns eine Pfefferminzpaste, die haben wir gegessen, ne? Es hat auch Leute gegeben, die Beziehungen gehabt haben. Wie zum Beispiel, im Herbst bin ich noch in die Schule gekommen, ne? Aber meine Mutter hat gesagt, jetzt kriegst du eine neue Schultasche, ne? Da war so eine Lederwarenhandlung. Ja, da war hinterm Regal war eine ganze Reihe Schultaschen. Da bin ich mit meiner Mutter, nein, ja, die sind alle schon verstellt. Die haben nicht mehr zu verkaufen. Ja, dann haben wir halt raus. Na, uns hat ein Bauers Frau mit einer Tasche die Klinge in die Hand gegeben. Dann hat meine Mutter gesagt, gehen wir mit ums Eck rum. Und da ums Eck rum war nochmal ein Fenster. Da haben wir den Laden reingesehen, ja. Dann hat die Frau eine Tasche die Ladentheke. Und hat eine Gans rübergereicht und er hat von oben eine Schultasche gekriegt. Das war halt damals der Tauschhandel. Es hat einen Tauschhandel gegeben, Fahrrad gegen Anzug oder solche Sachen hat es auch gegeben. Tauschzentralen hat es gegeben. Ne?
Also ich muss sagen, ich finde das echt unvorstellbar. Ich meine, das ist jetzt gerade mal 80 Jahre her, aber wie anders das zu der Zeit war, dass man eine Schultasche für eine Gans bekommen hat. Also man hat eine Gans eingetauscht für eine Schultasche, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Hätte ich echt nicht gedacht, wusste ich vorher überhaupt nicht.
Ja, also vor allem hat mich auch die Art und Weise überrascht, wie er von dem Ganzen erzählt hat, von seinen Kindheitserlebnissen. Er hat bei alledem wirklich sehr reflektiert gewirkt.
Ja, und auch gut, dass er mit uns so heute so locker und offen auch wirklich drüber spricht, was auch nicht selbstverständlich ist.
Später werden wir dann auch noch ein kleines Ereignis abspielen, von dem er erzählt hat, bei dem er auch selbst Augenzeuge war. Jetzt möchte ich aber noch ganz kurz was anderes vorspielen von ihm. Und zwar hatte ein Freund von ihm eine ganz besondere Begegnung mit einer mysteriösen Person in einem Auto.
Der war damals, also vor dem Krieg, war der Mechaniker. Sagte ja, und eines Tages kommt der Chef rein und sagt zu mir, der wollte wahrscheinlich, hat ja den Ding schon geahnt, er wollte da nichts tun haben damit, hat einen alten Lehrling rausgeschickt, er soll fragen, was los ist. Ne? Er sagt, dann bin ich dann aus, sind zwei Mann mit so dunklen Ledermantel und Hut auf und ab patrouilliert und vor der Kfz-Werkstätte am Gehsteig war eine große Limousine, schwarz. Hinten mit Vorhänge. Denkt also, na, das ist aber komisch. So, drum Auto haben wir noch nie da gehabt. Ja. Und dann sagt der Fahrer, ja, irgendwas mit der Kühlung stimmt nicht. Sagt ja, dann hat er geschaut. Dann hat er gesehen, dass der Keilriemen ausgeleiert war, der die Wasserpumpe scheinbar drin, sagt er, das habe ich eigentlich gleich erledigt gehabt, sagt er, aber in der Viertelstunde, wo ich da war, ist vom Nachbarhaus eine so alte Professorenwitwe gekommen mit einem Tee,
was?
Mit einer Tasse Tee und Plätzchen und hat das hintereingereicht in das Auto.
Die wusste, wer drin saß?
Die wusste sofort, wer das war. Die hat wahrscheinlich die Leute schon vis-à-vis gesehen, die Sicherheitsleute.
Und wer war's?
Der Hitler. Die sagt, aber ich habe nichts zu Gesicht bekommen, sagt er.
Adolf Hitler war tatsächlich mehrfach in Eichstätt und hat bei seinen Reisen hier dann immer im Hotel Waldschlösschen übernachtet. Mhm. Das ist, wenn man von Ingolstadt nach Eichstätt fährt und dann der zweite Verkehrszirkel auf der linken Seite war das damals ungefähr. Hitler war dann auch Ehrenbürger in Eichstätt und die ehemalige Kasernstraße wurde damals auch in Adolf-Hitler-Straße umbenannt. Obwohl Hitler mehrfach in Eichstätt gewesen sein soll, ist vor allem ein Besuch von ihm besonders bekannt. Und zwar am 24. Februar 1923, also vor seiner sogenannten Machtergreifung. Adolf Hitler hielt damals eine parteiliche Rede in der Exerzierhalle. Das ist heute da, wo der Hofgarten ist, ungefähr bei der Uni-Turnhalle. Mhm. Da war diese Exerzierhalle damals. Und da drin hat er diese Rede gehalten. Mit dabei waren außerdem Männer der Eichstätter SA, der Sturmabteilung. Die wurde in Eichstätt ein Jahr vorher ungefähr gegründet und war angeblich zum Schutz der Versammlungen der NSDAP da. Während Hitler dort seine Rede gehalten hat, waren auch viele Männer der politischen Linken vor Ort, die sich während dieser Rede von Hitler lautstark aufregten. Das Ganze führte dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den SA-Männern und den Männern der politischen Linken, bis das Ganze außer Kontrolle geriet. Und es sollen sogar Gummischläuche und spitze Eisenstangen zum Einsatz gekommen sein. Das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass damals in den 20er Jahren im Schwarzen Eichstätt noch diese Resistenz da war.
Richtig, also ich denke, es wird deutlich, dass Eichstätt nicht ganz so einverstanden war mit dem, was Adolf Hitler da vorhatte.
Ja. Neben der SA gab es außerdem die SS in Eichstätt, die Schutzstaffel. SS-Männer sollen überall gewesen sein. Es gab die allgemeine SS, die Waffen-SS und ein Nürnberger SS-Nachrichtenersatzbataillon mit Funkstation. Die Willibaldsburg hätte ich jetzt immer eher als mittelalterliche Burg eingeschätzt. Es gibt keine Hinweise auf die SS heute. Aber tatsächlich war es das Quartier der SS-Männer. Und zwar vom Herbst 1942 bis zum Einmarsch der Amerikaner im April 1945. Und vor der Burg hing zu der Zeit dann immer eine große schwarze Fahne, die von allen Orten in Eichstätt aus oder von allen Plätzen in Eichstätt aus gesehen werden konnte. Wie so eine drohende schwarze Fahne. Wir sind über euch. Mhm. Während der Jahreswende 1944-45 gab es außerdem für kurze Zeit ein KZ-Außenlager des KZ Flossenbürg in Eichstätt und von diesem Lager arbeiteten 10 bis 22 Häftlinge für die SS als Zwangsarbeiter auf der Willibaldsburg.
Gegenüber von der Willibaldsburg auf der anderen Seite, also quasi auf dem anderen Hügel, wurde damals eine Tingstätte errichtet.
Was heißt das, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche?
Tingstätte, das ist eigentlich ein germanischer Begriff, also das ist aus der Zeit von den Germanen und wurde damals irgendwie einfach als Platz für Versammlungen, Gerichtsverhandlungen benutzt. Mhm. Aber die Nazis haben einfach dann auch eine Tingstätte sozusagen in Eichstätt errichtet. Da wurden dann Eide geleistet, Ehrungen verliehen, Feiern gefeiert und so weiter.
Also ich habe ja schon gesehen, dass es diesen Platz damals gab, dass der damals wichtig war. Ich selber war jetzt noch nicht oben, du glaube ich schon, oder?
Genau, ja, also das ist wirklich da bei diesem Gasthof schön Blick. Wenn man einfach ein bisschen weiterläuft, da ist dieser Altmühltal-Panoramaweg, da hat man wirklich eine schöne Sicht über Eichstätt und man sieht eben auch die Überreste von dieser Tingstätte, ist aber nicht mehr wirklich viel. Also da sind halt so ein paar Steine, die sind überwachsen, man merkt, okay, da war mal was, aber so wirklich die Struktur von damals erkennen kann man eigentlich nicht mehr.
Würdest du sagen, dass es sich jetzt für mich lohnt, wenn ich da jetzt noch hochlaufe?
Nicht unbedingt, also ich würde jetzt nicht unbedingt deswegen hochkommen, aber die Aussicht ist wirklich toll da oben und wenn man mal da oben ist, kann man ja vielleicht mal gucken, ob man diese Tingstätte noch erkennen kann.
Dann überlege ich mir das mal noch. Ich würde gerne einen Punkt ansprechen, der die sogenannte Machtergreifung in Eichstätt betrifft. Und zwar, wie es so schnell dazu kam, dass sich die Nationalsozialisten ausbreiten konnten. Du hast ja vorher schon erwähnt, Max, dass es vor allem an der Angst vor Benachteiligung lag. Aber die Nationalsozialisten hatten den Erfolg vor allem durch Taktik erlangt. Und das ist wirklich sehr interessant. Denn sie wollten eine friedliche Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat. 1933 betonten sie vor allem auch die Nähe zwischen Nationalsozialismus und der katholischen Kirche. Denn sie brauchten die Unterstützung der Kirche. Sie wollten sich ja eigentlich bei den Eichstättern einnisten und es wäre unmöglich für sie gewesen, wenn sie sich dagegen die Kirche gestellt hätten.
Genau, das hatten wir ja auch vorher gesehen, eben wo Adolf Hitler damals da war, dass die Eichstätter schon ihre Meinung sagen können, ja, wenn es ihnen nicht passt.
Definitiv. Also die Kirche hatte einen sehr hohen Stellenwert, die Gottesdienste waren gut besucht, die Feste waren, ja, Rituale, auf die sich alle gefreut haben, das waren fast schon Spektakel. Und das wollten die Nationalsozialisten auch. Aber um das zu erreichen, mussten sie sich an die Kirche heften. Sie sorgten erstmal für Überlappungen, also sie integrierten zum Beispiel Kirchgänge und Gebete in ihre Parteiveranstaltungen und versuchten auch bei verschiedenen Ritualen wahrgenommen zu werden. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel mitgebracht, das ist von 1933 von der Fronleichnamsprozession. Würdest du mir mal ganz kurz beschreiben, was du darauf siehst?
Ja, auf dem Bild sieht man weiß gekleidete Geistliche, die vorne weglaufen. Links und rechts und hinter ihnen laufen aber uniformierte Männer mit einer Kappe auf dem Kopf und einer Waffe auf der Schulter.
Ja, also das Wichtigste hast du jetzt gleich auf den ersten Blick gesehen. Die Geistlichen, die eigentlich der Mittelpunkt bei dieser Fronleichnamsprozession sind, werden von SA-Männern auf diesem Bild eingerahmt. Mhm. Und daran sieht man ganz deutlich, dass sich der Nationalsozialismus an die Kirche anlehnen wollte und sich auch selber daran angepasst hat, um schneller akzeptiert zu werden oder auch intensiver akzeptiert zu werden, könnte man auch sagen. Sie transformierten beispielsweise auch Symbole. Aus dem Christuskreuz wurde dann ein Hakenkreuz. Den Geistlichen in Eichstätt war das natürlich bewusst, dass die Nationalsozialisten sie ausnutzten, um schneller und besser akzeptiert zu werden. Und das wollten sie eigentlich verhindern, denn viele Geistliche in Eichstätt waren aktiv gegen den Nationalsozialismus, vor allem die Bischöfe. Sie zeigten dann ihre Ablehnung beispielsweise, indem sie nicht an Veranstaltungen der NSDAP teilnahmen. Und wenn sie dazu gezwungen wurden, dann versuchten sie irgendwie anders ihre Abgrenzung zu zeigen. Zum Beispiel bei einem Propagandamarsch 1935 begannen sie, ein christliches Kirchenlied zu singen, um einfach zu zeigen, wir gehören hier eigentlich nicht dazu. Und auch in den Predigten im Gottesdienst waren immer wieder Redewendungen versteckt, in denen sie dann gegen die NSDAP gehetzt haben. Wie gesagt, es waren einige Geistliche in Eichstätt, die sich gegen den Nationalsozialismus gestellt haben. Jetzt möchten wir allerdings vor allem Bischof Konrad von Preising und den Dompfarrer Johannes Kraus vorstellen. Beide waren Mitglieder des sogenannten Konnersreuther Kreises, einem NS-kritischen Freundes- und Arbeitszirkel. Konrad Graf von Preising-Lichtenberg-Moos war von 1932 bis 1935 Bischof in Eichstätt, danach Erzbischof in Berlin und später sogar Kardinal. Aber als er in Eichstätt war, war er noch Bischof, deshalb spreche ich hier jetzt von Bischof. Von ihm habe ich ein meiner Meinung nach eindrucksvolles Zitat gefunden, das er kurz nach der sogenannten Machtübernahme vor dem Konnersreuther Kreis gesagt hat. Und zwar sagte er: Wir sind jetzt offenbar in die Hände von Verbrechern und Narren geraten. Vermutlich aber von beiden. Und ich fürchte, wir werden ihnen nicht mehr so schnell entrinnen. Und ich finde, dieses Zitat strahlt schon aus, es liegt jetzt an uns, wir müssen etwas unternehmen. Das tat er auch. Beispielsweise sprach er im Mai 1933 auf der Bischofskonferenz in Fulda und bat die bayerischen Bischöfe, sich nicht zum Nationalsozialismus zu bekennen. Ein weiteres Ereignis, bei dem Bischof Preysing Widerstand leistete, war, als der bisherige NS-Kreisleiter Dr. Walter Kraus zum neuen Bürgermeister ernannt wurde und als der alte Bürgermeister einfach abgesetzt wurde, am Vorabend vor Fronleichnam. Und dazu muss man wissen, dass in Eichstätt für die Fronleichnamsprozession die Straßen geschmückt werden mit Blumen und Fahnen. Es werden verschiedene Altäre aufgestellt draußen und es ist ein großer Umzug. Aber nachdem der neue Bürgermeister ernannt wurde, wollte Bischof Preysing nicht zulassen, dass es so aussieht, als wäre dieser Schmuck für den neuen Bürgermeister. Als damit er das ausnutzen konnte und sich selber damit feiern konnte, dass die NSDAP wieder eine Möglichkeit hat, um sich an die Kirche anzulehnen, um da mitzumarschieren. Und deshalb verkündete der Bischof Preysing, dass kein Schmuck aufgehangen werden sollte und die ganze Fronleichnamsprozession nur innerhalb des Doms stattfinden soll, stadtgroß in der ganzen Stadt. Es war natürlich sehr mutig von ihm, er hat die Nationalsozialisten damit vor den Kopf gestoßen, aber er hat eben vor allem auch die Abgrenzung der Kirche zum Nationalsozialismus demonstriert.
Auch der Dompfarrer Johannes Kraus hat sich in seinen Predigten gegen die NSDAP und die Nazis ausgesprochen und sich für Menschenrechte und Menschenwürde eingesetzt. Eine seiner Predigten war sogar so erfolgreich, dass sie als Flugblatt über das Deutsche Reich darüber hinaus verbreitet wurde. Das hatte zur Folge, dass die Nazis versuchten, ihn aus der Diözese Eichstätt auszuweisen. Sie sind aber gescheitert, weil 2500 Menschen gegen diese Maßnahme demonstriert hatten. Das heißt, Dompfarrer Johannes Kraus konnte weiterhin in seinen Predigten gegen die NSDAP hetzen, unter anderem auch im Jahr 1940, und das wurde ihm dann auch zum Verhängnis. Er sprach nämlich über wiederholte Kreuzfrevel und warf der Polizei vor, dass sie diesen ganzen Taten nicht nachgehen würden. Und dadurch fühlten sich einige Polizisten beleidigt, was dann zur Folge hatte, dass Dompfarrer Kraus verhaftet wurde. Und nur durch den monatelangen Einsatz von vielen Eichstättern und anderen hochrangigen Personen kam er dann schließlich frei, allerdings unter der Prämisse, dass er sich Eichstätt fernhalten musste. Aber 1951, als quasi alles vorbei war, durfte er wieder zurück nach Eichstätt. Was ich ganz interessant fand, es gibt sogar heute noch eine Johannes-Kraus-Straße, die ist da zwischen Buchtal und Spindeltal, also so eine kleine Eckstraße.
Okay.
Und da haben die Eichstätter tatsächlich dem Dompfarrer Kraus nochmal eine Straße gewidmet.
Das finde ich echt schön, dass man jemandem, der sich so für die Stadt eingesetzt hat, dann auch eine Straße widmet. Es gibt auch vom Bischof Preysing, für den Bischof Preysing einen Platz, und zwar den Kardinal-Preysing-Platz. Das ist, wie erkläre ich das jetzt, also wenn man die Ostenstraße entlang fährt und bei der Trompete abbiegt in diese kleinere Straße zwischen der Aula-Bibliothek und der Trompete. Genau da am Anfang der Straße ist der Platz. Die Studenten kennen das wahrscheinlich eher als da, wo die Theke ist.
Genau.
Die wichtigsten Orte, die wir in dieser Podcast-Folge nennen, haben wir übrigens in einer Karte auf der Homepage festgehalten. Dort könnt ihr jederzeit nachsehen, wo denn das alles passiert ist.
Zurück zu einem ernsten Thema. Natürlich müssen wir auch, wenn wir über den Nationalsozialismus sprechen, über das jüdische Leben in Eichstätt sprechen. 1933 waren 27 Juden in Eichstätt wohnhaft, was ein bisschen weniger ist als der bayerische Durchschnitt. Sie waren vor allem Kaufleute, Händler oder auch Akademiker. Zu erwähnen ist ja auf jeden Fall das Kaufhaus der Familie Gutentag, das auf dem Domplatz war. Heute ist darin das Restaurant Domherrenhof. Und dieses Kaufhaus hatte damals eigentlich einen ziemlich guten Ruf. Das war immer ein bisschen billiger als die anderen Läden. Und wer da eingekauft hat, hat auch mal gerne ein Geschenk dazu bekommen. Aber nach der sogenannten Machtergreifung wurden auch die jüdischen Läden in Eichstätt boykottiert. Das heißt, auch die Juden wurden ausgegrenzt. Man hat nicht mehr bei ihnen eingekauft. Es ging sogar so weit, dass sie Tafeln mit Schriftzügen wie Juden unerwünscht oder Juden betreten diesen Ort auf eigene Gefahr aufgestellt haben. Außerdem hat man auch diese beiden Geschäftsführer des Kaufhaus Gutentag in Schutzhaft genommen. Angeblich sollen sie die NSDAP als Lumpen und Schwindler beschimpft haben. Dann wurden sie, nachdem sie dann wieder freigelassen wurden, ist die ganze Familie zusammen von Deutschland nach Südafrika ausgewandert und ihr Kaufhaus haben sie dann verkauft. In der Reichskristallnacht, also die Nacht von 9. auf den 10. November 1938, wurden auch in Eichstätt die Wohnungen vieler jüdischer Mitbürger angegriffen. Danach sind viele ausgewandert und konnten also dem NS-Regime entkommen. 17 Eichstätter Juden wurden während der Zeit des Nationalsozialismus ermordet. Wenn ihr noch mehr über das jüdische Leben in Eichstätt erfahren wollt, vor allem vor und nach dem Nationalsozialismus, dann empfehlen wir euch die Podcast-Folge Jüdisches Leben in Eichstätt. Den findet ihr auch auf unserer Homepage eichstätt-podcast.de.
Wir kommen jetzt von einer verfolgten Personengruppe zu einer eingesperrten. Von 1939 bis 1945 gab es in Eichstätt ein Kriegsgefangenenlager für Offiziere. An der Stelle ist heute das Polizeigelände in der Kipfenberger Straße. Früher wurden dort aber mehr als 2000 junge britische, kanadische und neuseeländische Offiziere gefangen gehalten. Sie waren teilweise hochbegabt, sie hatten Zivilberufe wie Ingenieure, Wissenschaftler, Künstler. Laut der Genfer Konvention durften Offiziere in diesen Lagern nichts arbeiten. Das heißt, so seltsam es klingen mag, aber denen war in erster Linie ziemlich langweilig. Trotzdem waren sie natürlich in einem Lager gefangen. Und um sich die Zeit zu vertreiben, fertigten sie die nötigen Dinge zum Leben wie Stühle, Töpfe, Kochstellen aus zum Beispiel alten Büchsen oder aus Holzresten. Überraschenderweise spielte auch die Unterhaltung in diesem Lager eine sehr große Rolle. Die gefangenen Offiziere spielten Cricket, Tennis, sie inszenierten sogar Theaterstücke. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass Gefangene als Kriegsgefangene Theaterstücke inszeniert haben. Ja. Das ist doch unfassbar.
Ja, Wahnsinn.
Es gab eine schottische Dudelsackkapelle, die im Originalkilt auftrat. Und eine Oper wurde uraufgeführt, und zwar Benjamin Britten. Das Ganze wurde dann in der Lagerzeitung Touchstone festgehalten, die über das Leben im Lager berichtet hat.
Ja, du hast schon gesagt, denen war relativ langweilig. Sie hatten aber neben diesen unterhaltenden Beschäftigungen auch noch eine ganz andere wichtige Aufgabe. Sie wurden nämlich von ihren Staaten dazu verpflichtet, sich nach Möglichkeit dem Gewahrsam des Feindes zu entziehen. Das heißt auf Deutsch gesagt, sie waren dazu verpflichtet, auszubrechen. Und damit haben sie auch ziemlich viel Zeit verbracht. Und das war auch teilweise, ja, ziemlich fuchsig, was die da gemacht haben, muss man sagen. Und zwar gab es dann nämlich unter diesen Bühnenbildnern bei einem Theater einen ziemlich guten Grafiker, der hat dann mal deutsche Ausweispapiere hergestellt. Ansonsten wurde auch allgemein von der Requisite vom Theater Ausrüstungsgegenstände einfach mitgenommen und die dann für die Fluchtversuche verwendet. Ein Fluchtversuch, den ich ziemlich bemerkenswert fand, war die Flucht im Wäscheauto. Und zwar ist da regelmäßig jede Woche ein LKW mit dreckiger Wäsche aus Eichstätt nach Ingolstadt gefahren. Und zwei Häftlinge haben sich dort wahrscheinlich mit deutscher Hilfe unter der ganzen Dreckwäsche versteckt. Sie wurden dann aber relativ schnell gefasst und wieder zurück eingesperrt. Davor hatten sie aber noch versucht, ihre Fluchtration, sie hatten dann Schinken und Zigaretten dabei, versucht einzutauschen gegen ihre Freiheit. Das heißt, sie wollten das Wachpersonal bestechen, hat aber nicht funktioniert und dann kamen sie eben wieder zurück in die Haft.
Wenn du jetzt sagst, es gab viele Fluchtversuche, also was war denn da mit den Wachleuten los? Sind die nicht bewacht worden, dass das alles so möglich war?
Doch, sie sind eigentlich schon bewacht worden, aber diese Wachleute waren einfach ja relativ human und man konnte mit denen auch ziemlich schnell reden und dann über solche Aktionen konnte man die dann halt dazu bringen, dass sie dann halt auch mal ihnen ein bisschen so helfen und ja, so ist es dann zu diesen Fluchtversuchen gekommen. Die für mich eindrucksvollste Flucht kommt jetzt aber erst. Sie wurde von sehr, sehr langer Hand vorbereitet und auch ziemlich professionell durchgeplant. Das waren ja alles Ingenieure da, also die hatten schon Know-how und das haben sie jetzt in diesem Fluchtversuch tatsächlich eingesetzt. Vorher war es immer so, dass einige wenige Gruppen geflüchtet sind, aber an diesem Fluchtversuch waren wirklich ziemlich viele, an genau gesagt 143 Offiziere beteiligt. Sie haben angefangen, in einem Klo neuen Fliesen auszubauen. Neben dem Klo haben die dann auf ein Brett draufgeklebt und haben dieses Brett dann wieder quasi eingesetzt, dass man nicht sehen konnte, dass quasi neun Fliesen entfernt worden sind. Und dann haben sie in diesem Loch, was entstanden ist, das Graben angefangen. Also die hatten ja keine Schaufeln und so weiter, die mussten sich dann echt mit irgendwelchen Hilfsgegenständen versuchen, da irgendwie durchzugraben. Die haben dann die Erde in kleine Säckchen eingenäht oder in Säckchen in der Hosentasche versteckt und die dann...
Das klingt gerade alles komplett nach einem Film, ohne
ja,
Witz.
Nee, ich muss echt sagen, das ist echt beeindruckend, was die da für eine Leistung erbracht haben eigentlich. Also das ist ja echt, das macht man ja nicht einfach mal so von heute auf morgen.
Ist ja auch gefährlich.
Das ist auch gefährlich, da gab es auch, also dass man da, man muss ja auch so tun, dass man nicht erwischt wird und das alles geheim halten. Und natürlich dürfen auch die Offiziere untereinander nicht irgendwie was ausplaudern und dann an die Bewacher quasi weitergeben. Aber anscheinend ist es bisher ganz gut gelaufen. Sie haben dann diese Erde teilweise im Garten verteilt, teilweise auch unter den Böden in ihren Zimmern. Und ja, am Schluss standen sie dann vor einem 41 Meter langen Fluchttunnel, der aus diesem Toilettenhaus unter der Straße durch, unter der Kipfenberger Straße durch, auf der anderen Seite wieder hochgekommen ist. Und ja, dann am 3., in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1943 sind dann diese 143 Offiziere unter diesem Tunnel durch geflüchtet. Das Ganze blieb aber nicht unentdeckt, denn wenige Tage später wurden sie dann gefasst und wieder in Gefangenschaft genommen. Das heißt, der Ausbruchsversuch war nicht so wahnsinnig erfolgreich.
Okay, also dann war die ganze Arbeit am Ende dann doch umsonst?
Quasi schon, ja.
Gegen Kriegsende gab es noch ein sehr dramatisches Ereignis rund um das Offizierslager. Die Amerikaner rückten langsam näher und deshalb sollten die Gefangenen am Morgen des 14. April 1945 nach Moosburg verlegt werden. Das heißt, 2000 Offiziere marschierten los aus dem Lager raus und die heutige Kipfenberger Straße entlang. Und dort wurden sie von amerikanischen Kampffliegern beschossen. Sie wussten nicht, dass es sich bei der Kolonne um Gefangene handelte und schossen. Dabei starben 14 Offiziere und 46 wurden verletzt. Das heißt, sie fanden kurz vor der Befreiung durch die Amerikaner den Tod. Das war nicht das einzige Mal, dass die Amerikaner auf Eichstätt schossen. Werner Pfaller ging mit seiner Tante die heutige Parkhausstraße entlang. Links von ihm war eine Mauer. Und was dann passierte, hatte er noch sehr gut in Erinnerung bei unserem Gespräch.
Wie wir so 100 Meter rum haben, da ist so ein Ausweicher, das ist heute noch da. Schreibt meine Tante, in Deckung Tiefflieger und sieht mich hinter die Mauer. Ne? Ja, und da haben wir über die Mauer gespäht. Da sehen wir von Landershofen rauf drei Tiefflieger. Die waren so grün und haben so einen roten Streifen am Leitwerk gehabt. Und die haben wir sitzen sehen, die waren vielleicht, ja, der erste war vielleicht 100 Meter von uns weg, ne? Die waren halt so gestaffelt über, von Tal rauf, an uns vorbei und haben vor dem Gefängnis, da haben sie Bomben reingeschmissen und sind beim Blumenberg hoch, oben umgekehrt und wieder zurück und dann haben wir den Rest runter, ne? Dann sind wir heimgekommen, also meine Mutter ist auch heimgekommen. Die wollte in die Stadt einkaufen. Und in diesem Augenblick, wo der Angriff war, war sie an der Ecke des Heiliggeistspitals. Und plötzlich fängt das Gegner der Maschinengewehre an und so weiter. Dann ist vis-à-vis vom Spitaleck in die Tür des Ladens rein, war niemand da. Dann ist über den Ladentheke geklettert und zu der hinteren Tür in den Hausgang rein. Da saßen 4, 5 Leute unter der Holztreppe und sie hat keinen Platz mehr gehabt. Und plötzlich sagt sie, ein Geschrei und ein Lärm und Pferdegewiecher und Glasgesplitter hat man gehört. Und plötzlich haut jemand an die Haustür, Hilfe, Hilfe, lass mich rein. Ja, na sieh, dann ist ein Bauer reingestürzt, Blut überströmt. Der Bauer wollte zur Beibau. Und das ist ja diese Kreuzung da. Und genau auf der Kreuzung ist der Lärm mit dem Maschinengewehr vorher angegangen. Dann sind die Pferde scheu geworden und geradeaus mit der Deichsel ins Schaufenster der Bäckerei schneller. Zum selben Augenblick wollte meine Tante Rosa Hühnerfutter in der Beibau holen. Und hinter den Holzzaun, also ungefähr 15, 20 Meter von der Altmühle entfernt, wie der Lärm losgegangen ist und die Bombardement, hat sie sich hinter den Holzzaun geschmissen. Und kaum war ich dort gelegen, hat sie gesagt, hat die Erde gerüttelt und plötzlich kam ein Schlag von oben, sie war so halb bewusstlos, ist neben ihr, also jetzt, wo der Notsteg ist, vielleicht so 15 Meter neben mir in die Alpen eine Bombe rein. Und die Wasserfontäne ist auf sie draufpatscht. Und es muss ein unheimliches Gewicht sein, wenn er so eine Bombe am Marktplatz beim Eisen hat, ist Wasser hingeklatscht von der Bombe. Wir haben ja noch lang, 2, 3 Jahre, haben wir da die Bombentrichter im Wasser gesehen.
Vielen Dank an Werner Pfaller an dieser Stelle, dass er mit uns so offen und ausführlich über seine Kindheitserinnerungen gesprochen hat. Das Gespräch war sehr interessant. Leider konnten wir nicht alles mit in diese Podcast-Folge nehmen. Wir haben aber noch ein paar zusätzliche Gesprächsausschnitte auf der Webseite zum Nachhören.
Wir müssen sagen, wir hatten natürlich jetzt auch Glück, dass wir mit Werner Pfaller noch einen Zeitzeugen hatten, der uns aus dieser Zeit berichten kann. Aber was viele auch nicht wissen oder was man vielleicht auch mal vergisst, vielleicht einfach mal die eigenen Großeltern zu fragen, die sind ja auch Zeitzeugen im Prinzip, die die Zeit damals miterlebt haben.
Ja, das stimmt. Also ich komme ja nicht aus Eichstätt, ich komme aus Kempten. Und mir hat mein Opa zum Beispiel auch schon erzählt, dass er als Kind mal einen Bombenanschlag mitgekriegt hat. Und er war zum Glück sicher in einem Unterschlupf 2 Kilometer entfernt, aber er hat trotzdem den Bombeneinschlag unter seinen Füßen gespürt, die Vibrationen des
Wahnsinn.
Bodens.
Ja.
Und das weiß er heute auch noch. Und das ist sehr wertvoll, dass heute viele von uns noch Großeltern haben, die sich daran erinnern können. Und deshalb kann ich das nur empfehlen, da mit den Großeltern drüber zu sprechen. Sie haben viel zu erzählen oft und tun das auch gerne in der Regel.
Da kann ich nichts mehr hinzufügen.
Nach der Bombardierung kommen wir nun zu den letzten Kriegstagen in Eichstätt. Nürnberg wurde am 20. April 1945 durch die 7. US-Armee erobert. Die war nun auf dem Vormarsch nach Ingolstadt und die Waffen-SS in Eichstätt wollte das verhindern. Gleichzeitig schmiedeten aber auch ein paar Eichstätter Pläne, denn sie fanden die Verteidigungsstrategie der Waffen-SS sinnlos und wollten dem Ganzen entgegenwirken. Der Historiker Dr. Hrvoje Jurčić war lange in der Unibibliothek in Eichstätt für die geschichtlichen Bücher zuständig und hat sich intensiv mit einem bestimmten Ereignis auseinandergesetzt, über das er mit uns gesprochen hat. Die US-Armee war auf dem Weg Richtung Eichstätt. Dr. Jurčić, wie hat die deutsche Wehrmacht und die Waffen-SS darauf reagiert?
Es sollte verhindert werden, beziehungsweise aufgehalten werden, dass die Armee, dass die US-Armee über die Altmühl Richtung Ingolstadt vordringt. Und die 4 Brücken, die in Eichstätt vorhanden waren, sollten alle gesprengt werden. 3 Brücken sind schon gesprengt worden, nur die Spitalbrücke war noch nicht gesprengt. Die beiden Männer, Valentin Kriegel, ein Hilfsarbeiter aus dem Buchtal, 37 Jahre alt, und Ludwig Lamour, ein Panzersoldat aus Saarbrücken, 38 Jahre alt, verheiratet, 2 Töchter und einen Sohn, die haben sich im Gasthaus zum Karpfen an der Weißenburger Straße verabredet, diese Sprengung zu verhindern.
Aber warum eigentlich? Also was waren deren Motive?
Die wollten die Sprengung verhindern, weil dadurch ein unnötiger Schaden entstanden wäre durch die Sprengung. Mhm. Die Spitalbrücke war mitten in der Stadt. Und auch die erste Bevölkerung war gegen die Sprengung, weil viele Einwohner, die da wohnten, Angst hatten, dass ihre Häuser beschädigt werden. Und die hatten als einzige den Mut, diese Sprengung zu verhindern. Die sind in der Nacht vom 23. auf den 24. April zur Brücke gegangen und haben einen richtigen Zeitpunkt abgepasst, um die Zündschnüre zu durchtrennen. Die Brücke wurde bewacht von den Volkssturmmännern und die haben wahrscheinlich gewartet, bis sie einen günstigen Augenblick hatten, um die Zündschnüre zu durchtrennen. Das ist ihnen auch gelungen. Die Zündschnüre sind praktisch dadurch unmöglich gemacht worden.
Die Brückensprengung wurde damit verhindert, aber das ist ja noch nicht das Ende der Geschichte. Wie ging es dann weiter?
Die beiden Männer sind wahrscheinlich beobachtet worden bei dieser Tat. Genaue Umstände wissen wir auch nicht. Wir wissen nur, dass der Valentin Kriegel am nächsten Tag, also am 24. Gegen 12 Uhr nach Hause kam im Buchtal, war sehr müde, hat sich hingelegt. Und kurze Zeit danach ist ein Polizist und 2 SS-Männer, die sind gekommen und haben ihn verhaftet. Was mit dem Lamour passiert ist, wann er genau verhaftet ist, wissen wir nicht. Jedenfalls sind die beiden Männer auf die Willibaldsburg, wo die SS ihren Standquartier hatte, gebracht worden. Und dort sind sie einem Standgerichtsurteil ausgesetzt gewesen. Wir haben leider keine schriftlichen Nachweise über diese Verhandlung, aber die hat mehrere Stunden gedauert. Und die sind bei dieser Verhandlung zum Tode durch Hängen verurteilt gewesen. Ein österreichischer Hauptmann hat den Befehl bekommen, die Hinrichtung durchzuführen. der kommandierende General Schmidt, der praktisch diese ganzen Waffen, SS und auch die Wehrmacht befehligt hat, hat eben ihm den Befehl gegeben, die Hinrichtung durchzuführen. Und er ist mit 20 SS-Waffen, SS-Männern zum Gefängnis gegangen, wo die beiden Männer gefangen gehalten worden sind, und hat sie abgeholt und Richtung Stadt gebracht.
Vom Gefängnisgebäude aus, das in der Nähe vom Bahnhof war in Eichstätt, ging es für sie über die Spitalbrücke. Und dort wurden sie vom 12-jährigen Richard Diener beobachtet, der uns heute leider nicht mehr selber erzählen kann, was er gesehen hat. Er ist bereits verstorben. Aber er hat seine Kindheitserinnerungen in einem Text festgehalten. Und so haben wir jetzt die Chance zu hören, was er dort gesehen hat.
Als ich an der Engstelle zwischen der Dom-Augusto-Stiftung und dem Willibaldschor stand, kam plötzlich ein Trupp Soldaten von der Spitalbrücke herübermarschiert. Ich habe keine Vorstellung mehr, ob es sich um SS-Leute von der Willibaldsburg gehandelt hat, ob es Militärangehörige oder Polizisten waren. Sie hatten zwei gefangene Männer in Zivilkleidung in ihrer Mitte. Deren Hände waren mit Stricken auf dem Rücken gefesselt und durch die Abschnürung ganz blau angelaufen. Jeder hatte um den Hals ein Schild hängen, auf dem war zu lesen: Wer kämpfen will, kann sterben. Wer das Vaterland verrät, muss sterben. Wir mussten sterben. Ich wusste nicht, was dies alles bedeuten sollte, und ging dem Zug hinterher. Die Soldaten marschierten über den Domplatz, durch die Engstelle zwischen Domapotheke und der Eisenhandlung Gaukler, dann am Bischofspalais vorbei und machten am Leonrodplatz Halt. Neugierig ging ich dem Trupp hinterher. Was sollte dieser Aufmarsch bedeuten? Links und rechts vom Brunnen standen zwei mächtige Bäume. Der eine vor dem Schulgebäude unserer Knabenvolksschule, dem jetzigen bischöflichen Ordinariat, der andere in der Nähe der Pforte des Priesterseminars. Unter jeden dieser beiden Bäume stellte man einen der Gefangenen. Alles ging ganz rasch und lautlos vor sich. Einer der Uniformierten ging in das Schulhaus hinein und brachte einen Stuhl heraus. Auf den stellte man den ersten Gefangenen, den 37-jährigen Valentin K. aus Eichstätt. Ein anderer Soldat warf ein Seil über den ersten starken Ast und schlang es um dessen Hals. Dann stieß er einfach durch einen groben Tritt mit dem Fuß den Stuhl zur Seite, und schon baumelte der Mann am Seil, nur wenige Zentimeter über dem Boden. Während dieses grausamen Vorgangs stand der andere Gefangene, der 39 Jahre alte Panzersoldat Ludwig L. aus Saarbrücken, dem man eine Zigarette zwischen die Lippen geschoben hatte, regungslos unter dem anderen Baum, nahe der Seminarpforte, und erwartete das gleiche Schicksal. Circa 50 bis 70 Erwachsene und Kinder standen mit dem Rücken an den Wänden des Gymnasiums des alten Ordinariats und schauten entsetzt diesem Treiben zu. Aber niemand wagte einen Protest von sich zu geben. Auch die beiden Gefangenen hatten sich regungslos ihrem Schicksal ergeben. Es war so völlig lautlos vor sich gegangen. Der Panzersoldat Ludwig L. aus Saarbrücken hätte eigentlich flüchten können. Aber er rührte sich nicht von der Stelle, war wahrscheinlich durch einen Schock wie gelähmt und musste geduldig das Aufhängen des Valentin K. mit ansehen und auf die gleiche Hinrichtung warten. Dr. Johannes Stiegler, Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule, hatte als Priester den letzten Beistand geleistet. Kurze Zeit später bestätigte der praktizierende Arzt Dr. Schmidt aus der Ostenstraße den Tod der beiden Männer. Die Ermordeten durften nicht abgenommen werden, sondern mussten als abschreckendes Beispiel die ganze Nacht über im Winde baumeln. Am anderen Tag in der Frühe, es war ein schöner, kalter, aber sonniger Frühlingstag, hingen sie immer noch an den Bäumen. Erst dann wurden sie vom Friedhofspersonal abgenommen, mussten aber anschließend, so erzählt man sich in Eichstätt, nochmals hingehängt werden, weil sie die Amerikaner, die mittlerweile einmarschiert waren, fotografieren wollten.
So eine Hinrichtung würde wahrscheinlich jeden belasten, aber ich kann mir vorstellen, dass es vor allem für ein Kind, das in so jungen Jahren beobachtet hat, lange braucht, um so etwas zu verarbeiten, wenn das überhaupt möglich ist. Die Männer haben ihr Leben riskiert, indem sie die Sprengung der Brücke verhindern wollten, und wurden schließlich gehängt. Jeder, der schon mal in Eichstätt war heutzutage, war wahrscheinlich schon auf der Spitalbrücke, ist drüber gelaufen, drüber gefahren. Konnte die Sprengung durch die beiden Männer dann tatsächlich verhindert werden?
Die Spitalbrücke ist trotzdem gesprengt worden, und zwar um 2 Uhr nachts. Die Behörden haben die Leute gewarnt, dass die gesprengt wird. Und durch die Sprengung sind auch große Schäden sowohl an der Spitalkirche als auch an den umliegenden Gebäuden entstanden. Trotz der Sprengung konnte das die Amerikaner nicht aufhalten. Die sind um 9.15 Uhr in Eichstätt einmarschiert und haben die Spitalbrücke schnell repariert, um weiter zu marschieren Richtung Ingolstadt.
Das heißt, einfach wenige Stunden, nachdem die beiden Männer sterben mussten, kamen die Amerikaner.
Umso eher sieht man, wie unnötig diese Sprengungen waren.
Und vor allem die Hinrichtung, wenn sie nur ein paar Stunden später dann da waren.
Die Hinrichtung war ganz schlimm. Die ist also bis nie gesühnt worden. Es sind auch in Eichstätt keine Untersuchungen gemacht worden, sondern erst im Jahre 1949 ist in Hamburg bei der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung gewesen. Das galt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber es ist niemand dazu zur Rechenschaft gezogen worden, sondern diese Untersuchung ist dann eingestellt worden.
Dr. Jurcic, vielen Dank, dass Sie mit uns über das Thema gesprochen haben und dass Sie Ihre Rechercheergebnisse mit uns geteilt haben.
Bitteschön.
Die Bäume, an denen die beiden Männer aufgehängt wurden, sind mittlerweile entfernt worden. Der Mord an den beiden Männern und damit das Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist allerdings nur eines von vielen Verbrechen in Deutschland, bei denen die Täter einfach davongekommen sind am Ende.
Ich weiß auch gar nicht, was sich die SS dabei gedacht hätte. Ich meine, die Amerikaner sind gerade in Nürnberg einmarschiert, waren auf dem Weg Richtung Eichstätt, als ob dann so ein paar gesprengte Brücken die aufhalten würden, da einzumarschieren.
Wahrscheinlich war es einfach ein letzter kläglicher Versuch, noch irgendetwas zu verzögern oder aufzuhalten, was nicht mehr aufzuhalten war.
Ja, und wirklich kläglich, weil gebracht hat sie eigentlich so gut wie gar nichts, außer dass einfach wirklich alles kaputt gegangen ist. Die Verbindung in die Altstadt war abgeschnitten, weil ja auch die anderen Brücken gesprengt wurden. Und zeitlich hatten sie ja eigentlich auch überhaupt gar keinen Vorteil durch diese Sprengungen.
Ja, also im Endeffekt mussten jetzt zwei Männer ihr Leben dafür lassen, für einen Plan, der ohnehin nicht funktioniert hätte und nur großen Schaden angerichtet hat. Eigentlich wären die Amerikaner schon früher in Eichstätt gewesen und vielleicht auch rechtzeitig, um diese Ermordung zu verhindern, denn sie wurden beschossen von der SS, die sich auf der Burg verschanzt hatte. In der Stadt Eichstätt selber waren bereits alle Nazi-Größen geflohen. Es waren nur noch die Bürger übrig, die teilweise eben auch Mitläufer waren, aber die sich nicht mehr wehren wollten gegen den Einmarsch der Amerikaner. Und trotzdem mussten sie eine Bombardierung befürchten, weil die Amerikaner von der SS beschossen wurden. Aus dem Grund wurde der mutige Stadtarbeiter Anton Halbig mit einer weißen Fahne vorgeschickt, um den Amerikanern entgegenzulaufen und ihnen die Botschaft zu überbringen, dass sich die Stadt ergeben würde und sich nicht gegen sie stellt, dass es nur die SS auf der Burg ist. Und er kam gerade noch in letzter Sekunde und hat damit Eichstätt gerettet vor der Bombardierung. Der Einmarsch der Amerikaner verlief friedlich. Sie brachten den Bürgern Bonbons, Schokolade, Kaugummis und Obst mit. Es blieben danach noch etwa 100 Amerikaner da. Und wir haben hier aus der Sammlung von Rudi Hager noch ein Bild, das den Einmarsch der Amerikaner zeigt.
Man sieht dort die Westenstraße und eine total lange Reihe mit ganz vielen Panzern, die sich hintereinander aufgestellt haben und quasi jetzt eben in Eichstätt eingefahren sind.
Ich finde das wirklich sehr faszinierend an unserem Podcast-Thema. Ich bin vor ein paar Tagen noch die Westenstraße entlang gelaufen und hatte dieses Bild im Kopf und dachte mir, wow, hier war das. Geht dir das auch so, seitdem wir recherchiert haben?
Ich muss sagen, seitdem ich jetzt halt immer über die Spitalbrücke fahre, muss ich immer an die beiden Typen denken und halt auch an die Aktion, dass sie auch mal gesprengt worden war und jetzt wieder irgendwie aufgebaut werden musste.
Ich gestehe an der Stelle, ich habe leider auch die letzten Wochen den Drang gehabt, allen Leuten, mit denen ich rumgelaufen bin, die Geschichten zu den verschiedenen Orten zu erzählen und möchte mich dafür hiermit in aller Form entschuldigen. Aber jetzt werde ich einfach nur noch auf die Podcast-Folge verweisen. Aber ich dachte mir immer, es ist so spannend und ihr werdet das bestimmt auch spannend finden.
Ja, wer weiß, wenn ihr jetzt durch Eichstätt geht, vielleicht seht ihr dann Eichstätt auch mal in einem ganz anderen Licht, wenn ihr über die Spitalbrücke geht oder über die Westenstraße lauft. Oder vielleicht seid ihr auch mal in der Johannes-Kraus-Straße.
Vielmehr stellt sich das wahrscheinlich noch ein, wenn ihr auch die anderen Folgen unseres Podcasts noch anhört. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß und bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.